So, ja, ich habe mich nochmal dazu entschieden, eine Folge vorzuziehen, weil das so tagesaktuell ist und das kann sich alles schon wieder morgen wieder ändern. Deswegen gibt es jetzt noch nicht die Folge mit Axel Reitz, die kommt öffentlich nächste Woche, weil das Thema so ein bisschen zeitlos ist, in Anführungszeichen. Aber das Thema Krieg gegen das iranische Regime, das ist sehr aktuell und da kann sich, wie gesagt, auch einiges immer wieder sehr schnell ändern. Deswegen habe ich dich mal wieder dazu eingeladen, lieber Florian Markel von MenaWatch aus Wien. Herzliche Grüße.
Schönen guten Nachmittag.
Ja, Nachmittag. Später Nachmittag, glaube ich. Ne?
Ja, noch scheint die Sonne, also ist Nachmittag.
Achso, na gut, okay. Vielleicht scheint die in Wien scheint die Sonne ein bisschen länger als hier. Hier ist nämlich grau und Wolken verhangen. Egal. Genau, du warst hier auch schon ein paar Mal zu Gast. Du bist wissenschaftlicher Leiter beim unabhängigen Nahost-Think-Tank MenaWatch. Ich hatte dich letztes Jahr mehrmals zu Gast, unter anderem auch über dein noch relativ aktuelles Buch, Der andere Krieg, Lawfare gegen Israel. Dazu haben wir eine ausgiebige Folge gemacht. Das Buch ist sehr empfehlenswert, falls irgendwer es noch nicht kennt. Man kann es käuflich erwerben, unter anderem auch, glaube ich, auf der MenaWatch-Seite. Und genau, jetzt geht es um den Iran, um den Krieg gegen das iranische Regime, der Ende Februar ausbrach. Davor gab es ja schon einen großen Aufstand im Iran, der mit massiver Gewalt niedergeschlagen wurde. Es gab mehrere 10.000 Tote. Dazu hatte ich was gemacht mit Lukas Savary im Januar. Dann hatte ich direkt zu Beginn des Krieges was gemacht mit Marlene Stobbe. Dann war das jetzt eine Weile nicht Thema und ich habe es aber weiter verfolgt natürlich. Bin jetzt aber nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Also natürlich kriege ich es so mit, die Schlagzeilen. Aber ich würde mit dir da gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Und ich würde jetzt einfach starten mit der aktuellen Situation. Wie ist die aktuelle Lage gerade im Krieg der USA und Israels gegen das iranische Regime?
Naja, da müsste man dazu sagen, welche Uhrzeit wir das aufnehmen, weil also auch im Laufe des heutigen
Mittwoch 18 Uhr.
18 Uhr Mittwoch, ja. Also gut, was den Krieg betrifft, muss man sagen, es gibt ja jetzt seit über einem Monat, also seit 4. April, wenn ich mich nicht irre, einen Waffenstillstand, eine Waffenruhe, die da vereinbart wurde über pakistanische Vermittlung zwischen den USA und Israel auf der einen Seite und dem Iran auf der anderen Seite. Der hält im Wesentlichen. Im Wesentlichen allerdings deshalb, weil also jetzt gerade die letzten zwei Tage gab es wieder vermehrt iranische Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate. Da hat das US-Verteidigungsministerium gesagt, das ist kein Grund, den Krieg wieder aufzunehmen, weil das aus ihrer Sicht noch so Low-Level-Angriffe sind. Ich bin einigermaßen fest davon überzeugt, dass man das in den Emiraten anders sieht, aber gut. Und dann gibt es natürlich diese ganze Frage der Straße von Hormuz, die nach wie vor offen ist. Und deswegen habe ich gemeint, müssen wir dazu sagen, welche Uhrzeit wir das machen, weil also da ändert sich die Situation ja, also wenn nicht minütlich, so doch stündlich und auf jeden Fall täglich. Also am Montag hat Trump ja eine neue Operation angekündigt, Operation Freedom, mit der die USA ja nicht wirklich die freie Schifffahrt garantiert haben, sondern angekündigt haben, die Schiffe durch die Straße zu bringen, die momentan noch im Persischen oder Arabischen Golf, je nachdem, gestrandet sind sozusagen oder dort nicht wegkommen seit dem Kriegsbeginn. Das hat aber heute auch schon wieder abgesagt, diese Operation, weil angeblich jetzt ein großartiger Deal natürlich mit dem Iran im Raum steht, der da geschlossen werden soll. Oder eigentlich nicht ein Deal, eine Absichtserklärung über einen Deal, der dann irgendwann einmal geschlossen werden soll. Was da drin steht, weiß momentan niemand. Es gab zuletzt ein iranisches Verhandlungsangebot, wenn man das so nennen möchte, das im Wesentlichen eine Wiederholung von Kapitulationsforderungen an die USA gewesen ist. Also inklusive USA müssen alle Stützpunkte in der gesamten Region räumen und was weiß ich was alles. Ja. Also eine reine Wunschliste, die nichts anderes als Kapitulation bedeutet hätte. Ja, also das ist der Stand der Dinge. Von Seiten der USA würde ich sagen, ist die Bereitschaft oder ist der Wille, den Krieg wieder aufzunehmen gegen das iranische Regime, äußerst überschaubar. Also ich glaube nicht, dass es den Trump irgendwie danach drängt, jetzt die Bombardements wieder zu eröffnen, obwohl er das heute angekündigt hat, gemeint hat, wenn nicht in den nächsten zwei Tagen die Iraner irgendwas unterzeichnen, dann geht das nochmal los und noch viel schrecklicher selbstverständlich, als es schon das letzte Mal war und halt das sind die üblichen Trump-Floskeln. Aber das ist so ungefähr der aktuelle Stand der Dinge.
Ja, man könnte natürlich sagen, oder man könnte sich natürlich fragen, nach der Intention des Krieges gegen das Regime. Also abseits davon natürlich, dass die Israelis natürlich ein sehr, sehr eigennütziges Interesse daran haben, dass dieses Regime endlich aufhört zu existieren, nämlich Weil, ich meine, das muss man nicht weiter ausführen, warum. Weil das Regime natürlich alles daran setzt, Israel von der Landkarte zu streichen, das seit Jahrzehnten auch immer wieder lautstark verkündet wird. Weil das Regime ein immenser Destabilisierungsfaktor ist im Nahen Osten und wenn man so will, eigentlich auch in der gesamten Welt. Ich würde mit dir auch gerne noch mal ein bisschen auf die über die Situation der iranischen Proxys sprechen. Und weil sich auch ein Zeitenwandel im Nahen Osten vor einigen Jahren angekündigt hat durch die Abraham Accords, dass nämlich zum Beispiel die Golfstaaten, die Golfmonarchien, die muslimischen erdölproduzierenden Staaten und Israel viel enger zusammengerückt sind. Und das auch durch den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober vor 3 Jahren nicht aufgehört hat. Und das war sicherlich einer der Gründe auch, warum das iranische Regime den Terror gegen Israel auch immer wieder verstärkt hat oder beziehungsweise durch die Proxys halt verstärkt hat. Und deswegen ist natürlich ganz selbstverständlich, dass Israel ein großes Interesse daran hat, dass dieses Regime wegkommt. Bei den USA könnte man natürlich sagen, gut, die USA, zumindest unter den Republikanern, unter Obama und Biden, würde ich sagen, wankte das durchaus, aber unter den Republikanern, früher auch unter Demokraten, waren die USA immer ein enger Verbündeter Israels. Kann man natürlich sagen, okay, man hilft halt einem befreundeten Land in existenzieller Lage, existenzgefährdender Lage. Aber es wird ja sicherlich noch weitere Intentionen geben, aus amerikanischer Sicht diesen Krieg zu führen. Wobei man sich da bei Trump immer nicht so ganz sicher sein kann. Also früher würde ich sagen, Ronald Reagan hat zum Beispiel damals jetzt vor 40 Jahren ungefähr der Bombenanschlag auf die Diskothek La Belle in West-Berlin, die vorrangig von amerikanischen GIs frequentiert wurde, war relativ eindeutig, dass das aus Gaddafi-Kreisen kam, also aus Libyen. Daraufhin hat Ronald Reagan angeordnet, dass Libyen bombardiert wird, als Abschreckungs- und Vergeltungsmaßnahme. Wenn man natürlich sagen, okay, wer halt sich zu weit aus dem Fenster lehnt, der kriegt halt eine Antwort, weil das ist die einzige Sprache, die solche Terrorherrscher und Diktatoren halt verstehen. Könnte ich auch noch sagen, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Amerikaner in den Krieg eintreten sind. Aber natürlich würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich auch noch andere Gründe, oder?
Ja, ich glaube, man muss das wirklich auseinanderhalten. Also du hast das schon angesprochen. Also die USA und Israel haben da jetzt natürlich gemeinsam Krieg geführt, aber das heißt nicht, dass sie auch denselben Krieg geführt haben oder den Krieg unbedingt in derselben Absicht geführt haben. Also aus Sicht der Israelis stand mit Sicherheit Regime Change mehr im Mittelpunkt, als das aus Sicht der USA der Fall gewesen ist. Also das lässt sich halt auch sowohl in der Vorbereitung nachvollziehen, als auch dann tatsächlich während des Krieges noch in den Operationen, die Israel da unternommen hat. Und auch in den Zielen, die da bombardiert wurden, das hat schon eine eindeutige Sprache gesprochen, worauf das abzielt, das Ganze. Genau. Bei den USA ist es schwer zu sagen. Kommt wieder darauf an, wie man fragt. Also wenn man jetzt beispielsweise den Kommandierenden des CENTCOM, also des Zentralkommandos, das für den Nahen Osten zuständig ist, der US-Streitkräfte, wenn man den fragt und sich anhört, was der sagt, dann ist es relativ klar. Dann haben diese militärischen Operationen das Ziel gehabt, die iranischen Raketenbestände zu dezimieren, die Produktionsstätten für Raketen und für Drohnen zu dezimieren und das iranische Atomwaffenprogramm zurückzuwerfen und die Luftwaffe und die Navy auszuschalten. Und laut eigenen Angaben ist man dabei recht weit gekommen. Wobei man natürlich sagen muss, dass also offenkundig der Iran noch immer über Raketen verfügt, also zumindest eine völlige Ausschaltung, wenn sie denn überhaupt realistisch gewesen ist, kann man die Frage stellen, aber hat es auf jeden Fall nicht gegeben. Was Luftwaffe und Navy betrifft, gibt es da relativ, also gibt es eigentlich keine Frage. Die sind de facto nicht mehr existent, mit Ausnahme von diesen Schnellbooten, die Revolutionsgarden eben jetzt noch immer verwenden, um Schiffe in der Straße von Hormuz zu piesacken. Was Fabriken und zur Produktion von Drohnen und Raketen betrifft, ist es von außen sehr schwer zu sagen. Also da fehlt mir ehrlich gesagt wirklich einfach die nötige Informationsbasis, um das beurteilen zu können. Und also es gab sicher auch Angriffe auf Atomanlagen. Wie da der aktuelle Stand ist, ist auch schwer zu sagen. Also es gibt ein paar Aufnahmen von Satelliten, die eben Schäden an bestimmten Atomeinrichtungen zeigen. Aber da ist sehr wenig nach außen gedrungen. Also da kann man eigentlich wenig sagen, wie viel da erreicht wurde. Also wenn das Ziel war, und das kann man jetzt sagen, ist eine rein militärische Zielsetzung, dann hat das alles mehr oder minder gut funktioniert. Aber natürlich ist ein Krieg nicht nur eine militärische Operation, sondern es muss natürlich auch ein strategisches Ziel geben. Und bei der Frage wird es schon sehr viel schwieriger, zu beantworten, was das auf amerikanischer Seite gewesen ist. Also ich habe gesagt, die Israelis waren sicher sehr viel mehr an Regime Change interessiert. Bei den USA kann man es de facto nicht sagen. Also mal sagt Trump, das Regime Change gar kein Thema ist oder gar nicht das Ziel ist, dann sagt er, dass den Regime-Change hat es ja eh schon längst gegeben, weil ja der oberste Führer Khamenei schon gleich am ersten Tag eliminiert worden sei. Und dann hat er dazwischen behauptet, die jetzige Führung, die im Wesentlichen aus den Revolutionsgarden besteht, die sei viel smarter und cleverer als die davor, wo man auch fragen kann, nach welchen Kriterien sich das bemessen soll. Dann sagt er am nächsten Tag irgendwie, wenn sie jetzt nicht sofort die Straße von Hormuz aufmachen, die war die schöne Formulierung, die dreckigen Bastarde, nein, die verrückten Bastarde, dann wird er sie in die Hölle bombardieren oder so. Also bei Trump ist es wirklich sehr schwer zu sagen, warum er das tut. Ich meine, was man schon sagen muss, die New York Times hat eine längere Reportage über den Entscheidungsprozess zum Krieg in den USA. Und da ist zum Teil, ging es da um einen Besuch von Netanyahu, der halt irgendwie die Spitzen vom Militär, Geheimdiensten und dem Präsidenten, Vizepräsidenten und so weiter über die israelischen Pläne und Einschätzungen für einen Krieg informiert hat. Und laut der hiesigen Medienberichterstattung, also hier in Deutschland und Österreich, die sich fast ausschließlich auf diesen Punkt konzentriert hat, habe Netanyahu da quasi Trump zum Krieg überredet. Wenn man den New York Times Artikel selbst liest, dann stellt man heraus, ja, so klar hat Netanyahu Werbung gemacht für diesen Krieg, aber einerseits haben es etliche der dort beteiligten Leute, inklusive der Geheimdienste und anderer amerikanischer Behörden, klar gesagt, die halten die israelischen Präsentationen für, also far-fetched zumindest oder völlig verrückt, also speziell im Hinblick auf die Möglichkeit des Regime Change. Und was auch klar wird in dem New York Times Artikel, ich meine, bei allen ideologischen Wolten, die Trump immer schlägt, seine Abneigung gegen die Islamische Republik, gegen das iranische Regime, ist tatsächlich eine der wenigen Konstanten über Jahrzehnte in Trumps politischem Denken, wenn man das so nennen will. Was da jetzt das konkrete Ziel dahinter ist, kann ich nicht wirklich sagen, aber es ist schon klar, dass es ihm mit seiner Feindschaft gegenüber diesem Regime zumindest ernst ist.
Ja, es ist natürlich auch heikel, ne? Also das ist also man erinnert sich sicherlich noch ungern oder ungut zurück an den Regime Change im Irak 2003. Auch Afghanistan ist natürlich eigentlich im Nachhinein eigentlich ein Desaster, so, wenn man das bedenkt, dass halt 20 Jahre nach dem Sturz der Taliban wieder die Taliban an die Macht kamen und sich da im Prinzip eigentlich gar nichts geändert hat, also beziehungsweise sie das Rad der Geschichte ziemlich schnell wieder zurückgedreht haben und alle das, was irgendwie erreicht wurde in puncto westliche Freiheit und Zivilisierung, dass das alles innerhalb von kürzester Zeit kassiert wurde und es den Frauen wahnsinnig schlecht geht dort und dieser Sandbattle arm ist. Und dazu kommt auch, naja, es sind halt auch irrsinnig viele Soldaten, amerikanische GIs gestorben in Afghanistan und im Irak. Und das ist einfach, und der Krieg hat irrsinnig viel Geld gekostet, oder die beiden Kriege und die Besatzung natürlich und diese Versuche der Demokratisierung. Ohne Frage ist es im Irak auf jeden Fall besser als unter Saddam Hussein heutzutage, aber es ist eben auch keine stabile westliche Demokratie geworden, so wie es die Neokons sich damals erträumt haben. Das würde ich sagen, ist.
Ja, wobei man schon sagen muss, also wenn man sich den Irak heute anschaut, und das nochmal vergleicht mit all diesen apokalyptischen Warnungen, die vor dem Einmarsch 2003 damals gemacht wurden, muss man sagen, also glaube ich, würden viele sagen, das ist dann eine gute Sache gewesen. Also der Irak heute ist ein im Wesentlichen, also ich meine, wenn man jetzt von iranischen Einflussnahme absieht, im Wesentlichen relativ stabiles Land, in dem es regelmäßige Wahlen gibt, in dem es regelmäßige und halbwegs gewaltlose Regierungswechsel gibt. Ja, natürlich gibt es Probleme, die es in allen fast mittelnahen Ländern gibt, also die endemische Korruption angefangen bis sonst wohin, noch andere Themen, aber also den Fall Irak würde ich jetzt keineswegs als vollständiges Desaster betrachten, also ganz im Gegenteil. Natürlich mit hohen Kosten, also sowohl materiell als auch was Menschenleben betrifft, aber gut, die sind ja nicht von den USA in erster Linie verursacht worden, sondern von den vom Iran hochgepäppelten Islamisten und ehemaligen Saddam-Leuten. Afghanistan ist natürlich ein anderes Thema. Also da war natürlich der Rückzug von beiden, da hat der Westen schlicht und ergreifend aufgegeben. Wobei auch dort, ich meine, da war zwar von Regime Change und von Demokratisierung die Rede, aber es hat ja de facto nicht stattgefunden. Also was stattgefunden hat, war eine militärische Besetzung des Landes und das Einsetzen von so mehr oder minder Clanstrukturen als neue Herrscher. Das hat ja mit Demokratisierung im ähnlichen Sinne, so wie das sich der Neokons das vorgestellt haben, hatte das ja wenig zu tun. Also Neokons kann man dafür, würde ich sagen, mal nicht verantwortlich machen. Die hätten sich das ganz anders vorgestellt, wenn sie da wirklich nennenswert Einfluss gehabt hätten.
Ja, trotzdem ist, glaube ich, für Trump auch ein Drahtseilakt gewesen, jetzt offensiv eine militärische Aktion zu beginnen, die jetzt natürlich deutlich größer ist und deutlich größer angelegt werden muss als jetzt zum Beispiel die Absetzung von Maduro. Aufgrund der Erfahrung.
Aber das hat ihn sicher beeinflusst natürlich. Also
ja, sicherlich.
Und mit Sicherheit, also man muss schon davon ausgehen, er hat sich das ganz einfach anders vorgestellt. Er hat sich das vorgestellt, dass die USA da irgendwie mit Pomp und Glorie hineinschlagen und das Regime kapituliert dann oder bricht zusammen und das war es wieder nach ein paar Tagen. So hat er das ja auch, so hat er das ja auch kommuniziert. Gut, das hat es offenkundig nicht gespielt.
Nee, das ist aber auch ganz interessant, weil natürlich sind Venezuela und der Iran sind einfach doch auch grundlegend unterschiedliche Regime. Und natürlich jetzt im Maduro ist weg. Venezuela ist jetzt trotzdem auch keine westliche Demokratie, aber es ist doch zumindest eine Führung an der Macht, die halt mit den USA kooperieren. Und das ist ja schon mal einiges wert, würde ich sagen. Und es ist auch diese Warnung, wenn ihr wieder euch so benehmt wie Maduro vor, ja, dann gehen wir nochmal kurz rein und holen den oder diejenige dann weg, die große klappert. Das funktioniert im Iran aber nicht. Und ich muss auch sagen, ich bin da auch enttäuscht, aber das liegt natürlich auch daran, es ist nämlich auch, es gibt auf der Seite MetaWatch gibt es einen Artikel, 5 Gründe, warum der Krieg eben nicht das Mullah-Regime gestürzt hat. Einer der Gründe ist auch, weil eigentlich hätte ich ja gedacht, okay, Anfang, Ende des letzten Jahres brach der große Aufstand aus, ein noch größerer Aufstand als dieses Jinjian-Assadi-Movement vor ein paar Jahren, die auch wirklich, der Aufstand geht wirklich breit in die Mittelschicht auch hinein und so weiter, wo halt viele Stützen des Regimes halt sind. Das Regime schlägt zurück. Trump hat ja da schon angekündigt, keine Sorge, Hilfe ist auf dem Weg. Das geht natürlich nicht so schnell, aber es ging dann doch relativ fix. Also das war dann von dem...
Das war eine völlig desaströse Ankündigung. Das war wirklich das Dümmste, was er machen hat können.
Ja, also, aber das ist halt...
Das zu sagen der Bevölkerung, die sich da, die massakriert wird auf den Straßen, um dann erst einmal gar nichts zu machen und dann einen Krieg zu machen, der dann wieder damit endet, dass am Ende erst wieder das Regime an der Macht bleibt, ist so circa das Desaströseste, was man machen kann.
Ja, das ist der Trump'sche Eissporn. Aber trotzdem muss man sagen, das ist ja dann zwischen der Ankündigung und dem tatsächlich militärischen Angriff lagen 5-6 Wochen, würde ich sagen. 6 Wochen vielleicht. Also es ist ja doch eine relativ schnelle Zeitung, nur vielleicht hätte Trump das nicht sofort twittern müssen oder auf Truth Social oder wo es da gepostet hat, weil das ist ein ganz falsches Signal, weil natürlich gehen dann, die Leute sind noch wagemutiger und das hat ja schlussendlich zu, ich glaube, 35.000 Toten geführt. Die Militärschläge, da hätte ich natürlich gedacht, okay, jetzt kommen die Militärschläge von außen. Und jetzt geht der Aufstand von innen los und dann ist das Regime so geschwächt, das muss kapitulieren. Nee, das ist ja eben nicht der Fall, weil einer der Gründe scheint wohl auch zu sein, dass viele Iraner sagen, naja, nö, dann, bevor hier das totale Chaos ausbricht, dann stellen wir uns nicht unbedingt auf die Seite des Regimes, aber das wollen wir jetzt auch nicht. Also zumindest las ich das so aus dem Artikel. Ja, die Fähigkeit des Irans, die innere Einheit zu bewahren. Entgegen der Erwartung löste die Kampagne weder einen Zusammenbruch noch eine weitreichende Revolte aus. Teile der Opposition, darunter auch Reformisten, nahmen eine nationale Schutzhaltung ein, da sie erkannten, dass ein Zusammenbruch des Regimes den Staat spalten könnte.
Ja, aber wenn man sagen muss, wenn da von Reformisten die Rede ist, dann geht es um Reformisten innerhalb des Regimes. Da geht es nicht um die Opposition an und für sich. Und dass sich die bei uns gerne als Moderate verkauft werden, dass die sich in so einer Situation hinter das Regime stellen oder an der Seite des Regimes bleiben, wo sie ohnehin immer gewesen sind, das ist ja nicht die Frage. Und was nun den ausgebliebenen Aufstand betrifft, naja, das hat schon auch schlicht und ergreifend damit zu tun, dass die Basij-Milizen, die Revolutionsgarden und so weiter de facto die Straßen von Teheran und anderen Städten einfach übernommen haben und jeden Demonstrationsversuch, und das haben sie ja angekündigt, sofort im Blut ersticken werden. Und ich meine, was auch immer man von ihnen sonst halten muss, diese Drohungen muss man ernst nehmen.
Wie ist denn überhaupt momentan die Lage im Iran selbst? Aufstandsversuche gab es nicht mehr seitdem, ne?
Nein, also wie gesagt, es ist wohl so, dass vor allem die Basij-Milizen so etliche Kontrollpunkte an Straßen und Ecken und Plätzen in Teheran und anderen Städten organisieren oder aufrechterhalten. Da gibt es teilweise wirklich Bilder, die aus irgendwelchen Dystopien-Filmen irgendwie sein könnten. Also so Fraueneinheiten mit natürlich so in Chador und allem drum und dran, die mit Maschinengewehren auf irgendwelchen Pickup-Trucks durch die Straßen fahren und da die Leute einschüchtern und so weiter. Mhm. Also daran ist jetzt momentan nicht zu denken. Und das große Problem dabei, und das war ja immer schon das Problem der iranischen Opposition, sie haben schlicht und ergreifend keine Waffen. Und also was auch mein Freund und geschätzter Kollege Thomas von Osten immer sagt, also wenn ein Regime wie das iranische, wenn das ein solches Regime ist, bereit ist, wirklich Tausende, Zehntausende oder noch mehr Leute einfach zu massakrieren, um an der Macht zu bleiben, ja, dann kommt man nicht unbewaffnet weiter. So, dann wird es an der Macht bleiben, dann wird es sich an der Macht halten. Mhm. Und das ist die Situation, die wir jetzt haben. Heute habe ich gelesen, Iran International, ein Oppositionssender oder Plattform, die in Großbritannien ansässig ist, hat heute eine Meldung verbreitet, in der Trump irgendwie so in den Raum stellt, dass man jetzt irgendwie die Bevölkerung im Iran bewaffnen muss, damit die eine Chance haben gegen das Regime. Also bin ich gespannt, wie das ausschauen soll im Detail.
Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, also diese Milizen auf der Straße, aber auch diese massive Gewalt, 35.000 Tote im Nachgang des Aufstands. Und das ist etwas, wo ich auch sage, das ist tatsächlich eine massive Desillusionierung. Also auch bei den Iranerinnen und Iranern, die ich kenne, die hier in Deutschland leben und Oppositionsarbeit machen, wie zur Hölle soll dieses Regime gestürzt werden? Das ist natürlich auch die Frage. Es würde was, ich weiß nicht, vielleicht mit Bodentruppen, amerikanischen, israelischen Bodentruppen im Iran. Aber ja, will man das?
Ist halt einfach ein riesiges, riesiges Land vergleichsweise. Ja. Und also die Anzahl an Truppen, die man da bräuchte, wird kein Land der Welt auf die Beine stellen wollen und oder können. Also die Europäer sowieso nicht, aber auch die Amerikaner nicht. Und das große Problem, und das ist ja auch immer der große Unterschied im Vergleich zur Situation im Irak, die iranische Opposition ist tief gespalten und ist schlicht und ergreifend nicht geeint. Also vor der Invasion im Irak gab es quer durch die gesamte irakische Opposition von Kurden über Schiiten und sunnitische Oppositionskräfte gab es einige Punkte, auf die man sich geeinigt hat und da gab es Übereinstimmung. Und deswegen hat in diesen Punkten dieser Regimewechsel oder der Sturz von Saddam Hussein auch funktioniert. Das gibt es einfach im Iran nicht. Also es gab immer wieder Versuche, so breitere Oppositionsbündnisse, Plattformen zu gründen und die sind in aller Regel binnen Tagen oder Wochen wieder auseinandergebrochen. Mhm. Und das hat man jetzt auch im Verlauf des Krieges immer gesehen. Also wenn man mit kurdischen Iranern gesprochen hat, dann haben die immer gesagt, ja, natürlich bekennen wir uns zum Iran und zum iranischen Staat und wir sind keine Separatisten, wir wollen natürlich im iranischen Staat bleiben, aber wir wollen halt eine föderale Lösung, ähnlich wie das im Irak der Fall ist, möglicherweise mit so einer Autonomieregion wie im kurdischen Nordirak, es die jetzt eben gibt, schon seit den 90er Jahren. Und sobald das irgendwie laut wird, kommen persische, hauptsächlich persische Oppositionsgruppen, unter anderem auch dieser Sohn des ehemaligen Schah daher und sagen, nix da. Also Föderalismus ist Separatismus und kommt überhaupt nicht in Frage. Und es gibt nur einen einigen persischen Iran und so weiter. Also da gibt es tiefe Spaltungen, die können sich nicht einmal auf sozusagen Basics einigen, die nötig wären, um dieses Regime, diesem Regime zumindest eine geeinte Oppositionsfront entgegenzusetzen. Mhm. Und das macht es dem Regime dann auch natürlich leichter, sich da an der Macht zu halten.
Ja, wir zoomen mal ein bisschen raus aus dem Iran selbst und zoomen mal rein in den gesamten Nahen Osten. Weil der Iran selbst ist relativ isoliert in der islamischen Welt. Stimmt das?
Also er ist de facto auf jeden Fall in der unmittelbaren Region unter den arabischen Staaten und so weiter, ist er, würde ich sagen, so isoliert, wie er das noch nie gewesen ist. Also zumindest nicht seit der islamischen Revolution.
Ja, weil das ist natürlich auch interessant. Ich glaube, das steht auch in dem Artikel oder in einem anderen Artikel von MenaWatch, dass nämlich viele arabische Golfstaaten, wie ich es eigentlich schon erwähnt habe, mit Israel weiter eng kooperieren. Und auch dadurch, dass der Iran ja primär, also es gab natürlich auch direkte Angriffe auf Israel, aber im Vergleich zu den Angriffen auf die Vereinigten Arabischen Emirate oder auf Bahrain waren es doch verhältnismäßig wenig. Das finde ich nämlich auch ganz interessant. Ich glaube sogar, das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass diese Staaten mit Israel noch enger zusammenrücken. Die Saudis, es gab auch direkte Angriffe auf Saudi-Arabien, glaube ich sogar, ne? Per Drohnen, per iranischen Drohnen. Genau, und das ist natürlich etwas, was halt natürlich diese Länder mit Israel und auch Amerika wahrscheinlich weiter zusammenschweißt, während Europa, zumindest Westeuropa, ich würde sagen, sehr stark israelfeindlichen Kurs fährt, antiamerikanischen Kurs fährt. Und hier, Europa ist mittlerweile als Bündnispartner, kannst du vergessen. Also bis auf einzelne Staaten kannst du die Europa so als solches komplett in die Tonne hauen mittlerweile. Das sieht man in den Aussagen von Macron, Starmer und Merz. Das ist ein einziges Trauerspiel. Deswegen würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr die Lage jetzt in der muslimischen Welt, also in der unmittelbaren Nachbarschaft Nähe, beleuchten. Klar, die Konkurrenz zwischen Iran oder den iranischen Mullahs und Saudi-Arabien ist, glaube ich, das ist ja nichts Neues, das ist ja allgemein bekannt. Aber auch zum Beispiel Länder wie Kuwait, auch sogar Katar, was auch angegriffen wurde. Katar ist halt eigentlich das Land, was halt Hamas-Führer in Luxushotels beherbergt. Das ist ja auch ganz interessant. Kurzzeitig dachte ich sogar, na, vielleicht, wenn es ganz gut läuft, dann wird auf einmal Katar anti-iranische Propaganda senden und den ganzen antisemitischen Scheiß rauslassen. Und also Al Jazeera ist auf einmal pro Israel, pro Amerika und macht dann Propaganda gegen das Mullah-Regime. Also,
ja, das nicht.
Das wäre schön gewesen, aber
weit nicht ging's ganz, noch nicht. Aber ich war per Kriegsausbruch in der, sagen wir mal, weiteren Region unterwegs und in dem Hotel, in dem ich gewesen bin, gab es genau zwei englischsprachige Nachrichtensender, nämlich BBC World oder BBC News und Al Jazeera Englisch. Und es war schon sehr spannend, die zu vergleichen. Also einer der beiden Sender war eine einzige Katastrophe und also kleiner Hinweis, es war nicht Al Jazeera.
Das will wirklich was heißen. Ja.
Also BBC ist wieder mal, also es gibt in iranischen Oppositionskreisen gibt es immer das geflügelte Wort von der BBC als Ayatollah TV. Und das haben sie wieder mal eindrucksvoll bestätigt. Und im Vergleich dazu oder im Gegensatz dazu war Al Jazeera, also jetzt nicht pro-amerikanisch und nicht pro-israelisch, aber doch deutlich anders unterwegs gegenüber dem Iran, als das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Also wenn man sich die ganze Zeit nach dem 7. Oktober anschaut, die Kriege gegen die Hamas, gegen die Hisbollah und so weiter, da war Al Jazeera ja ein Sprach von allen, die sich irgendwie zum großen Widerstandslager oder Widerstandsachse, zur Widerstandsachse gezählt haben. Davon konnte jetzt überhaupt keine Rede mehr sein. Und man muss ja überhaupt sagen, also diese ganze Strategie der Iraner ist ja grandios gescheitert. Also diese Vorstellung, man greift irgendwie da so ein bisschen die arabischen Staaten an und das spaltet dann sozusagen das anti-iranische Bündnis oder die erhöhen dann den Druck und machen Druck, damit der Krieg schnell zu Ende geht. Das ist furios gescheitert. Also ich meine, die Vereinigten Arabischen Emirate sind jetzt mit das Land in der Region, das am eindeutigsten immer darauf dringt und sagt, jetzt nur keine halben Sachen, keinen Deal mit dem Iran, der wesentliche Fragen, oder mit dem Islam, mit der Islamischen Republik, muss man sagen, keinen Deal, der wesentliche Fragen, die unsere Sicherheit betreffen, außer Acht lässt. Und das betrifft jetzt nicht nur sowas Banales vergleichsweise wie die Straße von Hormuz. Die haben da ganz andere Dinge im Sinn, wenn sie so sprechen. Und also, dass der Iran jetzt, du hast es ja erwähnt, ich meine, kein anderes Land hat so viele Raketen, Drohnen und sonstige Geschosse abgefangen wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Iran, und dazu muss man wissen, Dubai ist das Emirat Dubai, also die Arabischen Emirate sind da nicht ganz einheitlich. Da gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Emiraten, die die Vereinigten Arabischen Emirate ausmachen. Aber das Emirat Dubai war einer der engsten Partner des iranischen Regimes die ganzen Jahre der Sanktionen hindurch. Die haben sich, wenn notwendig, auf irgendwelche UN-Sanktionen, also an UN-Sanktionen beteiligt, aber sonst war im Wesentlichen ist der ganze Schmuggel von Gütern, die irgendwie unter Sanktionen gestanden sind, ist alles über Dubai gelangt und dann haben die Iraner in der Situation nichts Besseres zu tun, als ausgerechnet Dubai zu bombardieren. Mhm. Also die strategische Weitsicht dieser Operationen kann man auch in Frage stellen. Genau das Gleiche mit Oman. Oman hat die ganze Zeit als Vermittler mehr oder minder agiert zwischen den USA und dem iranischen Regime, auch bei diesen seltsamen On- und Off-Atomverhandlungen, die es da zeitweise gegeben hat. Und der Iran hat nichts Besseres zu tun, als den Oman zu bombardieren oder Katar zu bombardieren, treuen Verbündeten an der Seite der Achse des Widerstandes. Also ja, das iranische Regime ist noch an der Macht, aber es ist in all seinen strategischen Überlegungen und Plänen wirklich furios gescheitert.
Ja, was würdest du da sagen, die Zukunft im Nahen Osten? Also der Iran, gut, gesetzt im Fall, das Regime bleibt an der Macht. Es sieht ja momentan so aus, als würde es an der Macht bleiben.
Ja, das muss man auch abwarten. Dafür ist es, würde ich sagen, tatsächlich noch zu früh. Also was auf jeden Fall der Fall ist, die Situation im Iran selbst war schon vor dem Krieg eine einzelne Katastrophe. Natürlich in Folge von Jahren sehr scharfer Sanktionen, aber natürlich auch durch einfach schlicht und ergreifend die Inkompetenz und Unfähigkeit und alles, was da dazugehört, der iranischen Führung. Also eine einzige wirtschaftliche Katastrophe, schon mit unfassbaren Inflationszahlen. Also die Leute konnten sich schon vorher die nötigsten Dinge des Lebens kaum mehr leisten. Und das Ganze hat sich natürlich jetzt mit dem Krieg noch einmal massiv verschärft. Also der gesamte Ölhandel ist de facto, also nicht der gesamte, aber zumindest alles, was über die Straße von Hormuz gegangen ist, ist zusammengebrochen. Das sind etliche Millionen täglich, die der Iran da einbüßt. Also die Preise, also Inflation ist noch einmal in die Höhe geschossen. Mittlerweile können sich Leute simpelste Medikamente nicht mehr leisten. Also das Land steht am Rande eines wirklich praktischen wirtschaftlichen Zusammenbruch schlicht und ergreifend. Man darf nicht vergessen, ich meine, der Iran, diese ganze Widerstandsrhetorik und alles das, man kennt das so von Organisationen wie die Hezbollah oder Hamas oder so, aber der Iran oder die Islamische Republik ist ja keine Terrororganisation wie die Hamas, sondern die haben einen Staat zu verwalten. Mhm. Und da kommt man mit blöden Slogans, die man den Amerikanern entgegenwerfen kann oder den Israelis oder so, die bringen einen nicht weiter, wenn es darum geht, dass man irgendwie noch immer das Leben in einem Land organisieren muss. Und also ob dieses, und ich bin fix davon überzeugt, dass bei der ersten sich auch nur irgendwie bietenden Gelegenheit wieder Massendemonstrationen gegen dieses Regime aufbrechen werden. Und also wirklich, es ist mittlerweile wirklich nur mehr die reine Gewalt, die dieses Regime an der Macht hält.
Ja gut, aber es reicht ja immerhin nochmal, um sich noch eine ganze Weile über Wasser zu halten. Da wäre meine Frage, wenn das jetzt durch den Beschuss des Oman, Katar und so weiter, was ja auch Erdogan erzürnt hat. Ne? Also das muss man auch
sagen. Abgesehen davon ist auch die Türkei sogar beschossen worden, nicht viel. Aber
ja, stimmt, genau. Stimmt, du hast recht. Sogar die Türkei hat was abbekommen. Also insgesamt würde ich sagen, hat sich das iranische Regime dort keine Freunde gemacht in der islamischen Welt. Im Gegenteil. Und das als das Regime, was sich immer wieder anmaßt, zu behaupten, sie seien die eigentlichen Führer der islamischen Widerstandsbewegung gegen den großen und kleinen Satan. Das finde ich in der Tat tatsächlich bemerkenswert, dass sie es da geschafft haben, tatsächlich das noch mehr zu spalten und noch mehr muslimische Länder gegen sich aufzubringen, die nicht unbedingt Israel- und Amerika-freundlich sind oder zumindest formal Amerika-freundlich vielleicht, aber zumindest nicht Israel-freundlich. Das finde ich tatsächlich bemerkenswert und ich weiß, man sollte da keine Prognosen abgeben, aber trotzdem, wenn man das vielleicht weiterspinnt, vielleicht haben sie damit noch mehr dazu beigetragen, dass die Abraham Accords noch erweitert werden. Das wäre immer ein positiver Nebeneffekt.
Ja, also wenn man es auf den Punkt bringen will, könnte man sagen, die Iraner haben es geschafft, wirklich allen, so gut wie allen Nachbarstaaten deutlich vor Augen zu führen, warum diese Islamische Republik weg muss. Mhm. Genau. Und das ist immerhin, ja, also für jemanden, der sich hinstellt und behauptet, er hat den Krieg gewonnen, ist das eine bemerkenswerte Leistung.
Gut, diese Aussagen von irgendwelchen Schurkenstaaten, dass sie die eigentlichen Gewinner sind. Ich erinnere mich noch, ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, aber das kennst du bestimmt auch noch, der Irak, damals der irakische Regimepropagandist Nummer 1, quasi der Goebbels des Iraks unter Hussein, der ja noch einen Tag vor Kriegsende verkündet hat, was für Heldentaten die republikanische Garde wieder verbracht hat, wie viele amerikanische Flugzeuge sie heute wieder abgeschossen haben. Und einen Tag später war halt das Regime gefallen. Also ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß, aber der hatte so einen Spitznamen. Irgendwas mit
Comical Ali hieß der, ja.
Ja, genau, Comical Ali, genau.
Der hat noch irgendwie geredet davon, wie das selbstverständlich die Iraner in ihrem Blut ertrinken werden und so weiter, wie schon die amerikanischen Panzer über große Städte, Plätze in Bagdad gerollt sind. Genau. Der war eine lustige Figur, ja.
Genau, ja, okay. Also dementsprechend, dass jetzt das iranische Regime sich hinstellt und sagt, sie haben eigentlich den Krieg gewonnen. Ich meine, okay, und darunter macht man es ja nicht. Aber was ich ganz interessant finde, ist nämlich auch die Lage der Proxys des Irans. Wissen wir alle, das ist ja Masih Spoller, die Houthis, und auch Milizen im Irak. Ich glaube, in Syrien momentan, weiß ich nicht, ob sie da noch so nicht, ich glaube, momentan haben sie da gar nichts zu melden.
Also seit dem Sturz des Assad-Regimes sind die Iraner in Syrien völlig abgemeldet.
Ja. Also es gibt auch keine andere Miliz, die da irgendwie auf den Golanhöhen operiert oder so, ne? Gibt es, glaube ich, gar nicht, ne?
Nein, also ich meine, es gab vor ein paar Monaten, hat sich irgend so eine ominöse Gruppe zu Wort gemeldet und ihre Gründung verkündet, die eben angekündigt haben, das Dschihadistenregime in Damaskus jetzt zu stürzen, so wie sie das halt gesagt haben. Und das war halt mit Sicherheit eine von Hezbollah und Iran unterstützte Proxy-Organisation, aber um die ist es jetzt auch schon wieder ziemlich ruhig geworden. Also nein, seit dem Sturz des Assad-Regimes haben die in Syrien überhaupt nichts zu reden.
Und die anderen Gruppen?
Ja, das ist ja auch, also das, ich habe vorher davon gesprochen, wie furios gescheitert diese ganzen Strategien des Iran gewesen sind. Man muss sich vorstellen, was die Islamische Republik jetzt seit Jahrzehnten und vor allem dann vermehrt noch seit 2015, seit diesem katastrophalen Atomabkommen, was die gemacht haben. Die haben ja, wie du es gesagt hast, in der ganzen Region da ihre Proxykräfte hochgepäppelt und finanziell und militärisch ausgerüstet. Und von denen ist, ja, wenn man es jetzt, also bis auf die irakischen, schiitischen Milizen, sind die alle nur mehr ein Schatten ihrer selbst. Also die Hamas, die gibt es zwar noch, aber ist halt dezimiert sondergleichen, stellt jetzt also für Israel zumindest keine unmittelbare Bedrohung mehr dar, so schlimm das ist, dass sie immer noch eine Bedrohung für die eigene Bevölkerung ist, aber also die Hamas ist natürlich ein Schatten ihrer selbst. Die Hezbollah ist im Wesentlichen dasselbe. Das Assad-Regime haben wir schon genannt. Die Houthis im Jemen haben sich auch erstaunlich ruhig verhalten dafür, was es da für pompöse Ankündigungen gegeben hat, auch von iranischer Seite, was die nicht alles machen würden, wenn die Amerikaner in den Krieg gegen den Iran ziehen. Also auch alle diese Kräfte sind ja gedacht gewesen als Vorwärtsverteidigung des iranischen Regimes. Das war immer gedacht, die haben eine so große abschreckende Wirkung, weil alle wissen, wenn wir den Iran angreifen, dann bricht im gesamten Nahen Osten die Hölle los. Weil alle unsere Handlangergruppierungen dann Israel bombardieren oder was auch immer tun. Praktisch ist fast nichts davon eingetreten. Ja, die Hisbollah hat Israel begonnen zu bombardieren und hat sich damit im Libanon noch weiter isoliert, als sie das davor schon gewesen ist. Und de facto sind ja der Libanon oder der libanesische Staat und Israel jetzt Verbündete darin, die Hisbollah loszuwerden, endlich nach langen Jahren, in denen sie de facto das Land besetzt und unter Kontrolle gehalten hat. Also ja, das kann man durch sämtliche Länder durchmachen. Ich meine, Syrien haben wir ja schon erwähnt. Alle diese Länder haben im Krieg überhaupt keinen nennenswerten Einfluss gehabt. So, also diese ganze Vorwärtsverteidigungsstrategie des iranischen Regimes durch Proxys ist grandios zerbröselt. Und da muss man natürlich sagen, das ist ein Effekt der israelischen Kriege gegen die Hamas und gegen die Hisbollah seit dem 7. Oktober 2023 in erster Linie.
Ja, vielleicht wäre das tatsächlich die große Ankündigung des Irans, das große Drohpotenzial sah wahrscheinlich vor 10 Jahren tatsächlich einigermaßen so aus, wie sie es selber gerne gesehen hätten.
Ja, also man muss
dann gerade denken, kein guter Zeitpunkt.
Vor dem 7. Oktober ist das iranische Regime herumgelaufen, also Qasem Soleimani, der ehemalige, also mittlerweile auch verblichene Chef der Kurzeinheit der Revolutionsgarden, der ist ja herumgelaufen und hat sich gebrüstet, dass der Iran in vier arabischen Hauptstädten das Sagen hat. Ja, also meinte damit natürlich Syrien, Jemen, Irak und Libanon. Nirgends mehr ist das noch der Fall. Also im Irak haben natürlich die schiitischen Kräfte noch Einfluss, aber diese berühmte angebliche iranische Achse vom Mittelmeer bis zum Persischen Golf oder zum Indischen Ozean, die existiert de facto nicht mehr.
Wie sieht denn das im Regime eigentlich selber aus? Also Khamenei ist gleich zu Beginn weg gewesen. Das ging sehr, sehr fix. Auch hochrangige Führer der Revolutionsgarden und andere hochrangige Vertreter des Regimes, Militärkommandeure und so weiter, sind auch nicht mehr existent. Ja, es kam dann der Sohn, der Mojtaba Khamenei. Sollte er dann die Nachfolge antreten? Aber von dem hört und sieht man auch nichts. Also ich glaube, der hat sich nicht einmal öffentlich irgendwie seinem Volk präsentiert, wovon ihn eh die Hälfte hasst. Also gibt da eigentlich momentan den Ton an im Iran? Die Revolutionsgarden allein?
Also was man sagen kann mit ziemlicher Sicherheit ist, dass es der Khamenei Junior nicht ist, wenn der überhaupt noch am Leben ist. Also wir hatten auch vor ein paar Tagen bei uns einen Artikel auf der Menabotsch-Webseite von jemandem, der sich mit gewöhnlich gut informierten Quellen in Israel unterhalten hat und die gehen eigentlich davon aus, dass er tot ist. Okay. Also wenn er nicht tot ist, dann ist es auf jeden Fall so, und das wird ja kaum bestritten, dass er bei den Angriffen damals als auch auf seinen Vater eben auch getroffen und verletzt wurde, schwer verletzt wurde. Auch die New York Times schreiben darüber, dass er eben schwer verletzt ist und irgendwo an einem Ort gehalten wird und dort medizinisch betreut wird. Er hat sich seit Kriegsbeginn, ich glaube, zweimal mit schriftlichen Botschaften an die Bevölkerung gewandt. Also man hat ihn weder gehört noch gesehen. Es gab interessante Berichte darüber, wie jetzt momentan Entscheidungen in der Islamischen Republik stattfinden. Und da wurde der bis vor kurzem noch als einflussreich geltende Parlamentspräsident Khalid Baf zitiert, der gesagt hat, ja, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, dann hören wir uns schon an, was der Mojtaba Khamenei irgendwie zu sagen hat, und wir ziehen seine Meinung in Betracht. Also so hätte früher niemand über den alten Khamenei gesprochen. Okay. Wir ziehen seine Meinung in Betracht. So, also das wäre nie jemand auf die Idee gekommen. Aber das zeigt schon, also der hat, wenn überhaupt, dann nur eine symbolische Bedeutung für die Islamische Republik als System, weil das ist nun mal jetzt verfassungsrechtlich und so weiter, ist das halt einfach die zentrale Figur, die theoretisch die Macht in den Händen hat und die wichtigsten Entscheidungen trifft. Aber de facto sind jetzt die Revolutionsgarden, ja.
Ja, mein guter Freund Ariel Schalik hat immer gesagt, die Revolutionsgarden sind so strukturell vergleichbar mit der SS damals in Nazi-Deutschland. Das ist so eine Art Staat im Staate, unglaublich mächtig. Viele Kinder von denen gehen auch im Ausland an die Uni, studieren dort und kommen dann zurück, sind sehr vermögend. Ne? Und das ist ja eine Einheit, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die haben, bis zu 1 Million.
Naja, also kommt darauf an, wie man es zählt. Also es gibt ja diese Basij-Milizen, das sind Hunderttausende und die sind formell den Revolutionsgarden, also die sind den Revolutionsgarden untergeordnet, aber die Revolutionsgarde selber sind jetzt nicht so viele. Ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen, aber nicht so viele. Aber die sind halt nicht nur eine militärische oder bewaffnete Macht, sondern vor allem mittlerweile halt auch ein Wirtschaftsimperium. Also es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass ein Drittel oder mehr der iranischen Wirtschaft im Wesentlichen über Firmen der oder in den Händen der Revolutionsgarden ist, in einem weit verzweigten Firmensystem. Dazu gehört natürlich, dazu gehören alle diese Sektoren wie Ölhandel, aber dann natürlich diese ganzen militärisch relevanten Dinge, Atomprogramm, Raketenprogramm und so weiter. Also Baufirmen, alles Mögliche. Also die haben ihre Hände so praktisch überall im Iran. Und speziell natürlich auch immer in allen Firmen, die irgendwas mit wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland zu tun haben. Also jeder, der im Iran einen Kontrakt abschließt, kann davon ausgehen, dass die iranische Seite irgendwie mit den Revolutionsgarden zusammenhängt, auch wenn das natürlich niemand so offen sagen will. Also die sind weitaus mehr als jetzt nur eine bewaffnete ideologische Macht, sondern die haben ganz handfesten ökonomischen Einfluss.
Also man kann eigentlich sagen, dass im Prinzip, also ich meine, das Regime existiert trotzdem weiter, ohne den obersten geistlichen Führer, der im Prinzip ja eigentlich das letzte Wort immer hatte, Khamenei, sein Sohn wohl nicht mehr. Also das heißt, eigentlich existiert dieses Regime nur noch, weil die Revolutionsgarden die Macht im Staat verwalten, ne?
Ja, also ich meine, es gibt ja immer schon von also klügere Leute haben ja die Islamische Republik in gewisser Hinsicht immer mit dem Nationalsozialismus verglichen. Und der Ansatzpunkt dazu war ja immer diese Theorie von Franz Neumann, die er in seinem Buch Behemoth dargelegt hat über die Struktur nationalsozialistischer Herrschaft. Und der hat ja gesagt, eigentlich ist das kein einheitlicher Staat, sondern es ist ein Unstaat. Es ist ein staatliches Gebilde, unter dessen Oberfläche konkurrierende Machtzentren sich befinden. Also er hat damals vier verschiedene ausgemacht, also Wehrmacht, Wirtschaft und was weiß ich was noch und so. Und die buhlen alle sozusagen um die Gunst des Führers und wie der Führer sich und stehen alle miteinander in Konkurrenz. Mhm. Und der Führer entscheidet sich dann je nach Vorlieben oder je nach Situation mal für die eine Seite, mal für die andere Seite und so ist es ein ewiges Auf und Ab auch zwischen den einander befehdenden Machtzentren innerhalb des nationalsozialistischen Regimes. Und das iranische Regime, die Islamische Republik ist, was das betrifft, nicht ganz unähnlich gewesen, zumindest muss man sagen. Also ja, da gab es natürlich die Revolutionsgarden, aber das war immer nur ein Teil davon. Da gab es natürlich immer dann auch dann die Kleriker, die eine wichtige Rolle spielen, jetzt nicht nur wegen des ideologischen Selbstverständnisses, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, also dieses ganze religiöse Stiftungswesen ist ein riesiges Wirtschaftsunterfangen im Iran. Es gab immer auch noch so dieses, die bei uns immer als Moderate bezeichnet werden, aber immer noch so ein politisches Lager sozusagen abseits der Revolutionsgarden und so weiter. Das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Und um die Parallele zum Nationalsozialismus nochmal zu ziehen, das hat man ja auch gesehen. Auch da war halt mit Khamenei eine Person, die mal eher auf die Seite der sogenannten Hardliner sich gestellt hat und mal eher wieder auf die Seite von sogenannten Reformern. Dann hat das manchmal sogar zugelassen, dass ein sogenannter Reformer zum Präsidenten gewählt wird, damit dann bei der nächsten Wahl wieder nur ein Hardliner oder praktisch nur mehr Hardliner kandidieren dürfen und so weiter. Also das war ganz ähnlich in einer Situation, wo Khamenei oben sitzt und die einander widerstrebenden Interessen und Konflikte der einzelnen Machtzentren im Iran sozusagen ausgleicht und mal die und mal die anderen befürwortet. Und das scheint sich jetzt tatsächlich geändert zu haben. Also die anderen haben jetzt de facto nichts mehr zu reden und die jetzt die Macht haben, symbolisch Khamenei Junior, aber de facto die Revolutionsgarden. Und die anderen Mächte, also die Kleriker und auch diese sogenannten Reformer, gut, die waren schon vorher völlig abgemeldet, aber die sind jetzt ganz auf dem Abstellgleis.
Ja, das tatsächlich, also Behemoth ist eins der anstrengendsten, aber auch eins der besten Bücher über den Nationalsozialismus. Das hat Franz Neumann ja schon 1944 geschrieben und mit sehr, 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 sehr tiefen Einblick in diese Funktionsweise des Regimes. Und das stimmt, du hast natürlich recht, dass Hitler war natürlich ein Meister darin, tatsächlich diese verschiedenen miteinander konkurrierenden, um die Gunst des Führers buhlenden Strömungen innerhalb der Partei und im System gegeneinander nicht auszuspielen, aber doch so den einen mal die Gunst zukommen zu lassen, den anderen. Und du hast, ja, das ist tatsächlich.
Naja,
das ist unter Khomeini und Khamenei ähnlich gewesen, ja.
Ja, und also unter dem ursprünglichen Gründer Khomeini noch weniger als dann unter Khamenei. Also dieses System, wie wir es heute kennen, ist tatsächlich hauptsächlich noch eine Geburt von Ali Khamenei dann gewesen. Und was den Nationalsozialismus nochmal betrifft, also in seiner Hitler-Biografie hat Ian Kershaw dieses wunderbare Zitat von so einem Nazi-Funktionär, der gemeint hat, was ist da die Rolle oder was ist die Rolle des Führers oder wie finden Entscheidungen statt? Und er sagt, na, unsere Aufgabe ist es, quasi zu versuchen, zu erahnen, was der Führer will und ihm entgegenzuarbeiten.
Ja,
so laut die Formulierung. Und das ist in gewisser Hinsicht auch in der Islamischen Republik der Fall gewesen, solange da Khamenei Senior noch an der Macht gewesen ist. Das ist jetzt zumindest momentan scheint das anders zu sein.
Okay, ich bin soweit. Erstmal sind meine Fragen alle beantwortet. Es gibt, weiß ich nicht, wie gesagt, die Lage ist noch relativ dynamisch. Auch die ganze Situation in der Straße von Hormuz kann sich jederzeit alles wieder ändern. Wir werden das halt sehen. Ich mache vielleicht mit Matthias Künzel nochmal was dazu. Und wer weiß, nächste Woche kann das alles schon wieder ganz anders aussehen. Florian, wenn du noch Anmerkungen hast, gerne zum Abschluss.
Nein, wir haben vieles angesprochen, wir können es auch dabei belassen.
Okay, dann belassen wir es dabei. Und wer mehr noch wissen will oder wer up-to-date sein will, generell über News aus der MENA-Region, der Folge MENA-Watch, ich verlinke die Seite natürlich auch. Es gibt bei mir auf Patreon noch eine Folge, die habe ich letzte Woche gemacht mit einem Freund von mir, wo wir uns das iranische Öl, die iranische Erdölproduktion und die Geschichte des iranischen Öls, der Erdölwirtschaft mal vornehmen oder vorgenommen haben. Das ist auch ganz interessant, weil das natürlich auch jetzt noch eine Rolle spielt. Und genau, dann danke ich dir, lieber Florian, für diesen Einblick. Ja,
nicht zu danken.
Herzlichen Dank,
dass du mich zu Gast hattest wieder.
Ich freue mich immer. In dem Sinne, liebe Grüße und bis demnächst.